Ist das vorne?
Ja, sprich mal in beide Seiten rein, mach mal einen Test.
1, 2, Test, 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 1, 2.
Und andere.
1, 2, Test, Test, Test.
Jo, so ist es gedacht, du Nase.
Okay.
Hallo ihr lieben Leute, man will es kaum glauben, Jesus vom Pizza ist wieder auferstanden. Wir waren nie weg, wir haben aber nur ein bisschen geschlafen bzw. uns zurückgezogen, weil wir einige Dinge in der Gemeinde neu regulieren mussten. Unter anderem auch den Bau des Studios, was fast fertig ist. Und wir hoffen, dass wir relativ schnell jetzt anfangen können, wieder neuen Content, viele Inhalte, Podcasts, Videos und so weiter zu senden. Und heute starten wir quasi Auftakt. Seit dem letzten April haben wir nichts mehr geliefert und ich freue mich sehr, sehr, dass ich einen coolen, guten Kollegen aus der Schweiz mit mir hier habe als Gesprächspartner. Das ist der Marvin Brandt und wir werden ein hochinteressantes, wie ich finde, Thema besprechen, nämlich die grundsätzliche Frage, wie wir in den nächsten Jahren eigentlich mit unseren Kirchen vorwärts gehen wollen, weil wir alle irgendwie das Gefühl haben, dass es an so, so vielen verschiedenen Stellen steckt und hakt und nicht vorwärts geht, obwohl die Botschaft, die wir zu verkündigen haben, dermaßen genial ist, dass sie von alleine eigentlich Millionen und Milliarden von Menschen irgendwie begeistern könnte, aber irgendwie stockt das Ganze. Und wir zerbrechen uns alle den Kopf, wie können wir den nächsten Schritt gehen, damit das endlich an die Menschen kommt, wie Jesus sich das eigentlich irgendwie vorgestellt hat. Aber bevor wir so inhaltlich einsteigen, Marvin, ich begrüße dich ganz herzlich. Kannst du uns sagen, wo du bist gerade und vor allem, wer du bist?
Ja, ich freue mich mega, mit dir zu sprechen. Ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch. Ich bin gerade in der Deutsch-Schweizerischen Vereinigung. Da arbeite ich in der Kommunikation. Und bin aber auch für ein Gemeindegründungsprojekt verantwortlich, wo wir eine Outdoor-Church oder eine Outdoor-Community eigentlich gegründet haben.
Du bist, was bist du vom Beruf? Was hast du gelernt?
Ich habe Theologie studiert, habe noch eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater gemacht und einen Master in Unternehmenskommunikation und jetzt noch in Zusammenarbeit mit der GK so eine Ausbildung als Gemeindegründer gemacht. Und das alles zusammen, habe ich das Gefühl, hat mega viel Schnittstellen mit dem, was ich jetzt mache.
Okay. Und das heißt also, vom Herzen her bist du Pastor, aber hast jetzt keine Kirche oder sowas, eine Gemeinde, die du leitest, sondern überregional arbeitest du in der Kommunikationsabteilung.
Genau, plus dieses Gemeindegründungsprojekt, was jetzt eine neue Gemeinde irgendwann werden wird.
Ah, okay. Wo steht ihr da gerade?
Wir haben letztes Jahr gelauncht und wir treffen uns in der Natur, in keinem festen Gebäude. Und wir sind so zwischen 10, 15, 20 Personen, je nach Anlass, das ganz verschieden.
Du meinst in Natur, wirklich in der Natur, also nicht in einem Haus in der Natur.
Genau, ja. Also wir haben jetzt im Winter ab und zu angefangen, Indoor auch uns zu treffen, aber die meiste Zeit sind wir draußen am Lagerfeuer, auch im Winter. Wir machen eine Schneeschuhwanderung oder finden eine Alpenhütte, ganz verschiedene Sachen. Es ist möglich, im Sommer ist es genial, im Winter ist es ein bisschen anspruchsvoller, aber es macht trotzdem
Okay.
Freude, Gott in der Natur zu erleben.
Aber das ist jetzt von der generellen Vorstellung von einem normalen Menschen, sage ich mal, jetzt keine klassische Kirche, oder? Oder doch?
Also auf keinen Fall. Für mich war so eine Realisierung von Corona, es kommt nicht auf das Gebäude an, sondern auf die Menschen. Und ich kann Menschen, glaube ich, zusammenbringen im Gebäude wie auch in der Natur. Und beides hat sicherlich seine Vorteile.
Was ist denn zum Beispiel ein Vorteil, also im Vergleich zu einer organisierten Kirche in einem Gebäude?
Ich glaube, dadurch, dass wir uns in der Natur treffen, nehme ich stark wahr, dass die Leute bleiben. Es ist nicht so, dass irgendwie Gottesdienst ist und Leute gehen nach Hause, sind müde, sondern wenn wir irgendwie zusammen sind, dann sind es 7, 8, 9 Stunden. Und es ist fast, dass man die Leute nach Hause schicken muss, weil wir sind am See, wir sind im Wald, wir sind auf dem Berg irgendwo. Und da haben die Leute Lust, irgendwie einfach zu bleiben, Sport zu machen, zu essen, ins Gespräch zu kommen. Das habe ich selten so erlebt in traditionellen Adventgemeinden.
Ah, okay. Kannst du uns ein bisschen was von deiner Kirchenhistorie erzählen, wie du aufgewachsen bist, groß geworden bist im Kontext von Kirche?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe, glaube ich, einiges erlebt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Lüneburg. dann eine mega coole Gemeinde erlebt, war in der Jugendarbeit sehr aktiv. Bin dann nach Bogenhofen gegangen zum Theologiestudium, danach in die Schweiz und habe so klassisch als Jungprediger in der Bezirksarbeit, Jugendarbeit angefangen.
Und dann bist du in die Schweiz gerufen worden.
Genau, ja.
Fehlt dir etwas von deinem alten Beruf, in Anführungsstrichen?
Also ich vermisse manchmal die norddeutsche, so den norddeutschen, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, den norddeutschen Geist oder norddeutsche Kommunikation, so sehr
Okay.
direkt, sehr sarkastisch. Aber mit guten Freunden, die noch aus dem Norden kommen, kann ich das manchmal wieder aufleben lassen.
Alles klar. Ja, das ist hochinteressant. Du hast uns oder hast mir, als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns wann kennengelernt? Ich glaube, vor ein paar Monaten, glaube ich, bei einer Konferenz, die wir bei uns hier hatten in der Gemeinde. Und dann hast du mir ein interessantes Buch vorgeschlagen: The Forgotten Ways von Alan Hirsch, Reactivating Apostolic Movements. Ich meine, es gibt auf dem christlichen Markt, Büchermarkt, Millionen von Büchern mittlerweile, ja, die sich beschäftigen mit der gleichen Frage, nämlich wie kann eine Kirche relevant werden und revitalisiert werden am Ende, weil alle irgendwie mit denselben Problemen zu kämpfen haben. Du hast dich für dieses Buch entschieden, das hat dich sehr irgendwie bewegt und inspiriert. Ich habe es zur Hälfte jetzt mittlerweile auch gelesen. Ich muss sagen, das ist der Wahnsinn. Was hat dich am meisten gepackt bei diesem Buch? Also warum hat es dich so inspiriert?
Ich glaube, das Erste, was ich in meinem Buch erlebt habe, war, dass jemand beschreiben konnte, was wir gerade erleben. Und das würde ich in dem bezeichnen, dass wir alle irgendwie merken, dass viele von den Sachen, die wir früher erfolgreich gemacht haben, heute nicht mehr erfolgreich sind. Also früher war die Buchevangelisationsarbeit extrem erfolgreich. Heute ist sie am Kämpfen, da wo sie noch stattfindet. Wir haben irgendwie erlebt, früher, ich bin so aufgewachsen, ich habe das noch gemacht, zur Jugendevangelisation, Meinungsumfragen in der Innenstadt, von Tür zu Tür gegangen. Und so damit haben wir früher Leute mir bekommen. Und heute triffst du auf sehr viel Ablehnung. Klar, du findest noch ganz vereinzelt Personen, aber es ist nicht mehr das, was irgendwie erfolgreich ist. Wir haben früher mir Vorträge gemacht und die Menschen, die Säle waren früher voll, wenn du so ein bisschen Adventsgeschichte anschaust, auch in Deutschland. Aber wenn wir heute einen Vortrag machen, dann freuen wir uns über ein, zwei Gäste, die irgendwie vorbeischauen.
Ja, also diese externen Versuche, quasi so Transferveranstaltungen zu machen, damit die Menschen dann irgendwie an die Kirche gewöhnt werden, das scheint tatsächlich irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob es weltweit so ist oder ob das nur im westlichen Europa angesiedelt ist, aber ich vermute mal, dass das ein Auslaufmodell ist, generell auf der ganzen Welt. Du startest aber. Wir kommen gleich zum Buch nochmal zurück. Das ist hochinteressant. Du startest auch einen Podcast. Ich sag's mal schnell, Mission Impossible, ja, aber geschrieben ist es Mission Him Possible. Kannst du uns mal erklären, was dich dazu bewegt hat, diesen Podcast zu starten? Und warum dieser Name? Wieso dieser Begriff?
Sehr gern. Also ich habe schon lang mit der Podcast-Idee gespielt. Ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott mir ein paar Mal sehr deutlich gezeigt hat, ich soll das jetzt endlich anfangen. Und für mich ist die Idee, ich glaube, dass missionarisch noch viel mehr möglich ist. Für mich war das selber, ich glaube, krass. Ich habe bei Ellen White zum Beispiel gelesen, wie sehr sie schreibt, dass wir neue Methoden, neue Arten, Menschen zu erreichen, entwickeln sollen, erfinden, ausprobieren, Pläne machen. Und das erlebe ich selten. Ich erlebe, dass wir Missionen immer auf ganz vielleicht einseitige Art denken. Und für mich war so der Gedanke, hey, da ist noch so viel mehr. Und ich sehe auch im deutschsprachigen Raum vereinzelt so vielleicht erste Lichtblicke, wo Menschen ganz anders an Mission, an den Auftrag angehen, den wir eigentlich von Jesus haben. Das hat mich bewegt, hey, können wir das nicht mit dem Podcast irgendwie aufzeigen, was es noch für Möglichkeiten gibt, wo wir noch irgendwie ganz anders denken können, Gemeinde anders leben, dass es attraktiv wird für die Gesellschaft. Und das so ein bisschen zum Inspirieren, zum Nachdenken, auch zum Reflektieren. Mit den Leuten ins Gespräch kommen, von ihren Ansätzen zu lernen, auch die ich vielleicht dann später auch auf mein Gemeindegründungsprojekt übertragen kann, adaptieren kann. Das ist für mich so die Motivation und die Inspiration, ja, breiter über Mission zu denken. Weil ich erlebe so eine Ernüchterung, auch so vielleicht eine Frustration bei uns Adventisten, das funktioniert alles nicht, das haben wir schon gemacht, das bringt sowieso nichts. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann muss es Möglichkeiten geben. Dann muss es auch Sachen geben, die, ich sage jetzt mal, Freude machen, wo du nicht irgendwie erschöpft so nach einiger Zeit aufhörst und sagst, boah, ohne mich, da soll jemand anderes machen. Und das zu entdecken, da ein bisschen auf der Spur zu sein, das ist die Idee von dem Podcast.
Ist interessant, immer wenn du das Wort Mission sagst, ja, passiert etwas bei mir, ne? Weil ich das Wort mittlerweile extrem wenig benutze. Ja, ist hochinteressant, weil es so, weil Mission für mich persönlich irgendwie beladen ist, genau mit einer Zeit beziehungsweise mit Methoden, die genau das zum Ziel hatten, nämlich Leute von etwas zu überzeugen. Und ich hatte oftmals das Gefühl, ich muss sie überzeugen von der Attraktivität von mir oder von meiner Organisation oder Zugehörigkeit zu einem Verein und so weiter. Und es hat sich an ganz, ganz vielen Stellen einfach nicht gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil auf der einen Seite gibt es diese pure, liebevolle, gute, befreiende Botschaft, ja. Und dann stehe ich dazwischen und versuche, das irgendwie zu übersetzen in ein System, was so fehlerhaft ist. Und am Ende überzeuge ich Menschen, ja, von einem System, und verliere mich irgendwie darin und komme eigentlich weg von der eigentlichen Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Auf der anderen Seite muss ich feststellen, meine Güte, wir leben in Systemen, jeder. Du spielst Fußball in einem System, du gehst in Schule in ein System, du betest Gott an in einem System. Man kann davon nicht wegkommen. Aber Mission ist für mich, deswegen triggert mich das so ein bisschen, sage ich, ist immer verknüpft so mit einer Art und Weise, bei der ich mich an ganz, ganz vielen Stellen nicht wohlfühle. Wobei die Message an sich, es gibt keine größere. Das ist der Punkt, ja. Und das ist so frustrierend zu sehen. Es gibt so was Befreiendes, Gutes für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und irgendwie können wir das nicht übersetzen auf die Sprache, dass der Mensch das tatsächlich irgendwie, ja, einfach annimmt und Danke sagt, sage ich mal, ne? Ich habe das Gefühl, ich stehe dem im Weg an vielen Stellen. Also ich persönlich und meine Kirche und alles steht dem im Weg. Aber irgendeine Sprache muss man dann letztendlich auch finden. Und Mission Him Possible, das ist ja eine Bedeutung dahinter.
Ja, das war der Gedanke für mich. Ich glaube, wenn Jesus mit dabei ist und wir ein bisschen so auch darüber reflektieren, was er uns vielleicht heute zu sagen hat, auch für die Gesellschaft, wie er heute vielleicht auch in der Gesellschaft auftreten würde, dann glaube ich, dann wird Mission möglich. Und wir sehen die Unmöglichkeiten auf jeden Fall, aber ich glaube, wir können auch die Möglichkeiten, die Chancen sehen, die wir mit Jesus haben. Und ich glaube, die sind gewaltig, wie du sagst, weil die Botschaft ist genial und Jesus ist genial. Und ich glaube, die Menschen freuen sich, Jesus kennenzulernen, wenn sie erleben, wer Jesus wirklich ist.
Was denkst du, warum ist es so kompliziert geworden, in der heutigen Gesellschaft über das offensichtliche Gute zu sprechen, wie Jesus und Befreiung und Sündenvergebung und all diese Dinge?
Das ist eine gute Frage. Ich bin immer ganz schnell im Antworten geben. Manchmal, glaube ich, müsste ich eher nachdenken. Ich glaube, das wäre vielleicht so ein Rückbezug zum Buch. Ich glaube, das Problem, worin wir stehen, ist, dass wir eine stark christliche Gesellschaft gewesen sind. Und das nicht immer nur positiv. Also das einfachste Beispiel sind Kreuzzüge, aber die ganzen Missbrauchsskandale in den Kirchen. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt oder man kann sagen, in eine andere Richtung gegangen. Und sie hatten Mühe, die Position der Christen oder der Kirche zu verstehen. Ich habe selber Freunde, die, ich würde sagen, sehr säkular oder sehr atheistisch sind. Und die ersten Themen, die sie immer ins Spiel bringt, wenn wir über den Glauben reden, ist, hey, warum seid ihr so asozial, also ein bisschen vielleicht jetzt sehr direkt gesagt, warum seid ihr so asozial zur LGBTQ-Plus-Bewegung? Und wenn Jesus Menschen liebt, warum seid ihr so hässig? Also das ist ein Schweizer Begriff, warum seid ihr so wütend auf die? Das sind die Sachen halt, die Themen, die die Menschen von außen sehen und da kann sie gar nicht, also die Person, die ich jetzt im Auge habe, da sieht sie gar nicht das Positive, weil sie so krass von diesem Negativen auch emotional schon getriggert wird, dass sie sagt, boah, das ist alles nur schlecht.
Und unsere Reaktion, unsere, also Kirche, ist, glaube ich, immer ein Reflex, dass wir versuchen, wie sollte ich sagen, wir wollen den Menschen gefallen. Ja, wir wollen gemocht werden. Und kein Mensch will in der Position desjenigen sein, der verurteilend ist oder sowas, ne? Und ich habe das erlebt in den letzten, ich bin seit 20 Jahren Pastor. Und das ist eine ganz, ganz große Triebfeder in unserem Dienst immer schon gewesen als Kirche. Wir wollen der Gesellschaft zeigen, wir sind auch normal und wir sind auch gut und wir sind nicht so, wie wir immer dargestellt werden. Und an manchen Stellen, muss ich sagen, verlieren wir uns da in dem Wunsch, geliebt zu werden, sage ich mal, von der Gesellschaft und trauen uns an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen nicht das auszusagen, was wir tatsächlich manchmal denken. Ja, da gibt es so eine interne Sprache und so eine externe Präsentation von unseren Inhalten. Und ich glaube, das fällt uns irgendwann mal auf die Füße oder es fällt uns gerade auf die Füße, ja, weil die Menschen spüren, dass wir an vielen Stellen versuchen zu gefallen, aber eigentlich gerne etwas anderes denken oder erzählen würden. Und ich glaube, dass wir uns da beschneiden, ganz oft in der Stärke auch der Botschaft, die wir haben, weil um niemand zu nahe treten zu wollen, lassen wir ganz, ganz oft so einen extrem wichtigen Bestandteil des ganzen Erlösungsidee oder Panoramas, nämlich die Zerbrochenheit des Menschen oder die Möglichkeit zu wachsen oder auf etwas hinzuweisen, weil wir Angst haben, tatsächlich in einer Gesellschaft, die hypersensitiv geworden ist, ja, Dinge auszusprechen, die uns unbeliebt machen, so an vielen verschiedenen Stellen. Und so hängen wir in den Seilen irgendwie zwischen, du willst was sagen, traust dich aber nicht und so, ne? Und da kommt am Ende immer so eine Kompromissgeschichte raus. Also ich merke es bei mir selber, ich weiß nicht, du predigst wahrscheinlich auch sehr regelmäßig, aber ich bin extrem sensibel oder so geworden, wenn ich so Sätze sage, die so den Anschein haben, ich fordere dich heraus in deinem Leben, ja? Oder ich weise auf etwas hin, was nicht gut ist oder so, ne? Da benutze ich Weichmacher, umschreibe das, sage vielleicht, eventuell, biete Dinge an und so weiter. Am Ende bin ich aber unzufrieden oft, weil ich sage, hey, so denkst du gar nicht, ja? Also so, du würdest es gerne direkter den Menschen sagen, aber du versuchst es so zu verkaufen, dass es irgendwie erträglich ist, weil du nicht, ja, nicht gemocht werden willst. Also kennst du das Gefühl?
Absolut, mich trifft das selber auch manchmal oder fast immer, ja, je nachdem von der Situation vielleicht abhängig. Ich kann das gut verstehen. Ich glaube, das ist positiv wie negativ. Also ich glaube, das heißt zumindest, wir haben eine Sensibilität zu überlegen, was sage ich und warum sage ich das. Das ist so, glaube ich, das eine. Ich glaube, die brauchen wir auch. Gleichzeitig sage ich, ja, ich habe ganz klare Überzeugungen und Werte, zu denen stehe ich auch, aber ich muss sie nicht immer jedem auf die Nase binden. Also ich halte mich immer im Bibeltext fest, wo Jesus sagt, hey, ich hätte euch noch vieles zu sagen zu den Jüngern, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und in dem Sinn
Ja,
glaube
das ist
ich,
gut.
ich muss nicht jeder Person immer alle meine Überzeugungen jetzt irgendwie klar machen. Manchmal kann ich vielleicht das, wo sie jetzt, wo wir Gemeinsamkeiten haben, klar machen. Und in ein paar Jahren, wenn sie irgendwie weitergewachsen ist, auch in dem Verständnis, was vielleicht Gott will, was Gott ausmacht, dann kann ich vielleicht andere Sachen bringen, die sie jetzt noch Mühe hat, hätte. Und das ist, glaube ich, für mich, ich arbeite auch in der Kommunikation immer so ein Balanceakt. Also klar, wir wollen uns nicht irgendwie Leute manipulieren und so irgendwie ein anderes Bild außen geben, als wir dann intern sind. Und trotzdem, glaube ich, muss ich nicht jetzt jede Position auf die Vorderseite unserer Kirche irgendwie schreiben oder mit Graffiti sprayen. Ja, das wäre für mich, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke. Vielleicht die zweite Ebene noch. Wir in der Kommunikation jetzt stark sind dahin gekommen, nicht mehr extern und intern zu kommunizieren. Weil es einfach, also du kannst nicht kontrollieren, wer intern ist und wer extern ist. Und zweitens ist es halt total komisch, irgendwie nach außen wird ganz anders gesprochen, dann kommst du rein und dann stellst du fest, du wurdest irgendwie geangelt mit der und der Methode, was total komisches Gefühl auslösen muss. Und aus dem Grund sagen wir, hey, alles, was wir kommunizieren wollen, wir sind noch nicht ganz angekommen und es ist schwierig zu sagen, alles, was wir kommunizieren, muss nach außen komplett verständlich sein und darf nicht plötzlich anders sein, wenn es innen drin ist. Und das ist für mich auch eine Herausforderung, auch das Gemeindegründungsprojekt so zu denken, die Sachen zu erklären, dass sie nach außen verständlich sind, ohne dass ich jetzt meine inauthentistischen Werte aufgebe, aber vielleicht manchmal neue Formulierungen finden muss, andere Begriffe nutzen muss, damit die Leute verstehen, was ich eigentlich meine und aber auch nach innen auch vielleicht, kann man sagen, glaubwürdig, kongruent bin, so.
Definitiv. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit immer diese Schwierigkeit, wenn man so Veranstaltungen gemacht hat, die so im Jugendbereich waren oder Evangelisation oder irgendwelche andere Dinge. Die waren nicht kongruent oder nicht mal ähnlich dem, was in der Realität, im Daily Business einer Kirche passiert. Und diesen Transfer zu schaffen, ist immer unheimlich schwierig, weil man das Gefühl hat, okay, man hat so zwei verschiedene Kirchen präsentiert. Und Alan Hirsch in dem Buch The Forgotten Ways, ich fand das hochinteressant, wo er ganz am Anfang beschreibt, wie das Christentum in China gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also er spricht
Auf
von
jeden Fall,
dieser
ja.
Jünger-DNA und ihm fällt dann halt auf, dass das ja über Jahrhunderte hinweg ein Merkmal dieser Kirche gewesen ist, dass es halt erstmal eine verfolgte Kirche gewesen ist, Underground-Kirche, zu Hause und so weiter, sehr lose organisiert und so weiter, mit einer starken Fokussierung auf Jesus Christus. Und dann zeigt er das in China. Als Mao Zedong letztendlich alles Christliche verboten hat, Pastoren getötet hat, ausgewiesen hat, also Religion töten wollte, und sich das dann in den 70ern öffnet, wieder kommen die ersten Missionare rein und die denken sich, es gibt keine Kirche, die ist tot, es gibt keine Menschen, und die sind völlig perplex, als sie sehen, dass im Underground irgendwie 60, 70 Millionen Christen es gibt, ja, und mittlerweile über 100, 150 Millionen oder so, was weiß ich, entstanden sind. In einem Land, das keine organisierte Kirche hat. Was sagt uns das über die Thematik an sich?
Also mich hat diese Geschichte mega ermutigt, weil ich glaube, wir sehen ja, dass Institutionen der Öffentlichkeit es nicht leicht haben. Wir haben eine starke Kritik auch gegenüber Institutionen. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass, ich sage jetzt mal, unsere adventistischen Institutionen zum Teil einfach kämpfen, sei es finanziell, sei es an Wirkungskraft, an irgendwie Personal, an freiwilligen Helfern, die sich mit engagieren. Und da könnte man irgendwie Angst bekommen, hey, es wird alles bergab, den Bach runtergehen mit der Kirche. Aber für mich zeigt dieses Beispiel in China, hey, Gott kann wirken, auch ohne irgendwie krasse Institutionen, und dass Gott Menschen gebrauchen kann. Und das bringt auch Alan Hirsch, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen von Gott. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben sein Wort, also die Bibel. Wir brauchen gar nicht so viel. Das ermutigt mich, dass, sagen wir mal, die nächsten 100 Jahre nicht schrecklich werden müssen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, klar. Aber dass Gott Möglichkeiten hat, die wir vielleicht jetzt nicht sehen, und dass auch wir, glaube ich, wieder Menschen, sag mal, mehr erreichen können oder mehr mit einbinden können.
Der hat dort sechs Punkte angeführt. Wenn es für dich okay ist, ich würde die alle mal mit dir durchgehen. Ja, also wo er quasi identifiziert, wie das frühe Wachstum der Kirche war und das natürlich auf China und was weiß ich, all diese wachsenden Gebiete irgendwie anwendet. Ich lese dir das mal vor, versuche es mal simultan zu übersetzen. Das Buch ist, gibt es auf Deutsch das Buch? Nee, ne?
Ja, aber auch nicht.
Naja, okay. Ich sag mal so die sechs Merkmale, die er identifiziert hat, und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Er sagt, Punkt Nummer eins: Die frühen Christen, also die wachsende Bewegung, waren alle Mitglieder einer illegalen Religion durch eine lange Periode hinweg. Im besten Fall wurden sie toleriert, im schlimmsten Fall wurden sie verfolgt. Was ist das für ein ist das ein Ziel? Oder verstehen wir uns als Kirche oder sollten wir uns als Kirche generell als Opposition zur Gesellschaft verstehen? Widerspricht da irgendwie so dem Antrieb jetzt gerade, sich voll in die Gesellschaft hineinzubegeben?
Ich habe mich jetzt gar nicht so gesehen. Und ich glaube, man muss hier alle Punkte zusammensehen. Ich glaube, was ja er sagen will, sorry, ich hoffe jetzt nicht, dass ich dir zu weit vorgreife, dass, sagen wir, aus jetzt unserer Sicht hatten die ersten Christen gar nicht viel. Also sie hatten keinen Friedensauer, keinen Bogenhofen, sie hatten keine Leiterschaftsausbildung, keine Workshops, keine Vorträge gemacht. Und trotzdem sind sie ja extrem gewachsen. Und ich glaube, für mich zeigt das so ein bisschen auf, hey, gerade dann, wenn man vielleicht aus menschlicher Sicht denkt, da ist wenig möglich, ist Gott mega viel möglich irgendwie. Also das wäre für mich so ein bisschen der Punkt, den er, glaube ich, bringen will. Und nicht so sehr, wir müssen jetzt uns, ich sage jetzt mal, ins Kreuzfeuer der Öffentlichkeit werfen mit all unseren Themen, wo wir anecken, um wieder verfolgt zu werden. Also ich glaube, das ist der der falsche Ansatz. Ich glaube nicht, dass es
Der
Jesu
falsche
Art
Ansatz.
ist, bei mir
Ja.
Menschen zu erreichen.
Was bei mir im Kopf aufpoppt, ist, wenn ich das lese und es vergleiche, ist, ich frage mich, ob die Umstände, in denen eine Kirche wirkt und wächst, auch etwas über die, jetzt muss ich vorsichtig sein, in Anführungsstrichen, über die Qualität des Nachfolgers etwas aussagt. Ja? Also wenn ich unter Lebensgefahr, ja, einer Religion nachfolge und mich verstecke und was weiß ich. Ich glaube, dass ich dann schon einen anderen Mindset habe, als wenn ich, wie sage ich, als Konsument Angebote im christlichen Portfolio mir anschaue und mich dann überzeugen lasse oder nicht überzeugen lasse. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, ganz oft im westlichen Europa, eine Art von Commitment, sage ich mal, das dem gleicht von einem Menschen, der in Afghanistan, keine Ahnung, unter Lebensgefahr in der Scheune irgendwo ein Blatt vom Johannesevangelium liest und sagt, das ist meine Welt, verstehst du so, und ich bin bereit, alles dafür zu geben. Und wo ich als Kirche dann nicht als Dienstleister permanent fungiere und versuche, ein Produkt an den Menschen so attraktiv wie möglich zu bringen, sondern tatsächlich, wo wir uns verstehen als Überlebende, ja, in einer Welt, die ein bisschen strange geworden ist und so. Also, und deswegen erkläre ich mir auch das Wachstum der Kirche, weil dort alles Menschen waren, die Gas gegeben haben und ein krasses Commitment hatten, unabhängig davon, ob sie jetzt alles verloren haben deswegen, oder nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das kreieren sollte. Also ich will jetzt nicht freiwillig in den Untergrund gehen und so leiden. Ja, genau.
Ich denke, es kommt wahrscheinlich schon noch schneller oder früher, vielleicht als wir manchmal erwarten oder hoffen. Zumindest wenn
Ja.
wir die Offenbarung lesen. Ich glaube, das ist ja das Spannende. Alan Hirsch sagte ja, hey, das war so in China. Also auch sie hatten immensen Druck, Verfolgung und auch die ersten Christen. Aber er bringt ja für mich noch ein drittes Beispiel, und das ist die Methodistenbewegung. Dass die in den USA ganz wenig eigentlich waren am Anfang, also er sagt 2%. Und dann
Genau.
innerhalb von 75 Jahren schaffen sie es, 30% der Bevölkerung zu erreichen. Also plötzlich sind nicht mehr nur 2% Methodisten, sondern 30%. Und das finde ich spannend, weil das sind Methodisten, die da keinen politischen Druck oder Verfolgung haben in den USA, also auch nicht zu der Zeit, in keinster Weise. Und trotzdem wachsen sie so explosiv. Und das finde ich mega spannend. Also ich glaube, es gibt ja in Zeiten der Verfolgung Druck, das sind Kirchen anders. Du hast keine Fans in dem Sinn, weil entweder du riskierst dein Leben für Jesus oder halt du machst es nicht. Und ich glaube, wir in Zeiten von Freiheit haben mehr so ein, ich kann man sagen, so, es gibt Fans, es gibt so ein bisschen, die mal reinschauen und sowas. Ist die Kirche sicherlich ganz anders aufgebaut, was jetzt vielleicht Mitgliedschaft oder auch Commitment angeht. Und trotzdem, glaube ich, gibt es in beiden Zeiten Möglichkeiten für Wachstum.
Er sagt hier, also wir werden jetzt nicht doch alle 6 Punkte durchgehen und einzeln besprechen, weil die alle irgendwie zusammenhängen. Zweiter Punkt ist, sie haben nicht die Schriften gehabt, so wie wir sie heute haben. Zweitens gab es nicht eine formale Institution mit einem professionellen Typ von Leadership und so weiter. Dann gab es, jetzt finde ich es interessant, weil das trifft uns, sage ich mal so, als progressive Kirchen sehr stark irgendwie. Sie haben keine Seeker-Sensitive Services gehabt, ja, also keine gästeorientierten Services gehabt, würde ich mal sagen. Und das finde ich krass, was er sagt. Sie haben es eigentlich eher schwer gemacht, der Kirche beizutreten. Wie bringst du das zusammen, diese Idee, dass die Latte hochzuhängen eher ein Qualitätsmerkmal ist und nicht etwas, was verhindert?
Das wüsste ich auch gerne.
Ja.
Ich glaube, ich meine, was wir jetzt zum Beispiel mit dieser Outdoor Church, also wir nennen das Ohana, so als Inbegriff für eine geistliche Familie, Menschen ein Zuhause bieten zu können, eine Familie. Und wir haben jetzt keine, wir reden nicht über Mitgliedschaft oder so. Wir haben keine hohe, ich sag's mal, Latte dabei zu sein, sondern du kannst einfach kommen, mit sein und wenn du am Gespräch teilnehmen willst, dann mega cool, wir freuen uns. Aber wenn du sagst, nee, das ist nichts für dich, dann ist das auch völlig okay. Das heißt, wir leben das, vielleicht gerade kann man sagen, andersherum. Ich glaube, Je nach Zeit, je nach Gesellschaft auch, braucht man vielleicht beides und braucht vielleicht auch gewisse Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Und da, ja, habe ich, also ist sicherlich cool, eine hohe, sagen wir, Hürde zur Mitgliedschaft zu haben oder auch krass, vielleicht tiefgründige geistliche Gottesdienste zu haben. Und trotzdem wird es schwierig, weil Leute, die wir jetzt dabei haben, die haben vielleicht mit Kirche und Glaube gar nichts zu tun. Und wenn ich denen jetzt irgendwie Daniel 8, Vers 14, die Wirkateilform von dem Verb erkläre und wo das noch vorkommt in der Bibel, dann greifen die sich an den Kopf und sagen, boah, was ist das denn? Damit kann ich gar nichts anfangen. Also das ist für mich so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, je nachdem, wen ich auch erreichen will und wen ich mit einbinden will in Gemeinde, glaube ich, muss ich einfach verständlich sein für diese Person. Und
Definitiv.
da habe ich schon meine Fragezeichen, auch in dem Sinn heißt das, ich muss das eins zu eins jetzt übersetzen in die Projekte, die ich jetzt vielleicht lebe oder wie ich Gemeinde denke.
Definitiv. Also ich kann damit ehrlich gesagt sehr wenig anfangen mit dieser Grundidee. Ich mag diesen Gedanken von Commitment sehr. Ja. Vielleicht ist das die hohe Messlatte, wo man sagt, ein System kann nur prosperieren, wachsen und sich entwickeln, so viel es Menschen gibt, die Lust haben und die Motivation haben, alles dafür zu geben. Ja. Ansonsten wird das so eine hinkende Geschichte, wo halt einige wenige alles geben, während alle anderen, und das ist ja das große Leid von vielen Kirchen, mangelnde Mitarbeit und so weiter, ne? Und ist da tatsächlich so, dass wir in unserer Gemeinde relativ schnell mit Gästen, die kommen, sie jetzt nicht theologisch irgendwie versuchen, hohe Standards beizubringen, zumal ich denke, dass eigene Gemeindeglieder selbst an vielen Stellen sehr viele Defizite haben oder gar nicht wissen, warum sie manche Dinge glauben, an die sie glauben. Aber relativ schnell mit den Menschen ins Gespräch kommen und sagen, okay, an welcher Stelle möchtest du helfen? Ja, wir brauchen dich, wir brauchen jeden Einzelnen und so, ja. Und je mehr Leute wir sind, desto leichter fällt es uns allen. Und ich will nicht sagen, dass es eine Vorbedingung ist. Jeder kann kommen und gehen, wie er will. Da gibt es irgendwie, daran wird nichts festgemacht. Aber wir machen schon klar, je weniger Leute mitmachen, desto schlechter wird es uns gehen. Und je mehr Leute mitmachen, desto besser sind wir dran. Ja? Und da fühle ich mich auch frei als Pastor, das auch einzufordern, in Anführungsstrichen, zu sagen, Mensch, es ist einfach super cool, wenn du mitmachst, ja, damit dein Nachbar, der neben dir sitzt, nicht die doppelte Arbeit machen muss. Ja? Und in den meisten Fällen fühlen sich die Menschen dadurch auch sehr, sehr aufgewertet und ja, nehmen das auch dankbar an. Also ein hoher Standard, glaube ich, muss nicht immer eine abschreckende Wirkung haben auf Menschen. Ich glaube, hoher Standard kann auch anziehend sein, weil man weiß, dass man in etwas investiert, was Wert, Tiefe und Bedeutung hat.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mich das triggert, aber ich denke da manchmal auch an Sekten.
An
Also
was?
Insekten an, also an Sekten, also an
Aha,
kirchliche,
Sekte.
sag ich mal,
Ich habe es
extrem
verstanden,
Gruppen.
Insekten.
Nee, ich denke an Sekten. Wo du einen großen Druck hast, also mitzuarbeiten und wo du auch vielleicht, sag ich jetzt mal, eine krasse Latte hast, irgendwie, die du erreichen musst. Und ja, natürlich, dadurch wachsen die dann auch stark. Also, weil sie auch, für mich hat das auch ein bisschen mit so einem Schwarz-Weiß-Denken zu tun halt. Du hast so ganz klare Linien. Und danach sehen sich Leute in einer gewissen Art und Weise, nach Stabilität, nach ganz, die Welt ist so komplex geworden, einfache Antworten zu haben. Das ist der Populismus, den erleben wir in der Politik, wir leben in der Kirche, in der ganzen Gesellschaft. Und das macht mich auch ein bisschen vorsichtig. Also, vielleicht ist cool, wenn du da positive Erfahrungen machst. Vielleicht bin ich auch noch nicht kompetent genug als Pastor, manchmal das auch einzufordern. Ich erlebe oft, vor allem mit jungen Menschen, wo ich, sag mal, wo ich was einfordere als Pastor, dass sie mauern. Also, dass sie sich dann noch mehr zurückziehen und sagen so, hey, auf die Art und Weise bin ich nicht dabei. Und das ist für mich so eine, ja, eine schwierige Balanceakt zu wählen, schon irgendwie deutlich zu machen, hey, wir leben davon, dass sich jeder einbringt und jeder mitmacht. Und ein Team, wir erleben das jetzt auch konkret, ein Team funktioniert nicht, wo halt jeder sagt, ja, ich komme zu jeder vierten Sitzung und bei jedem achten Mal bin ich dabei, irgendwie am Sabbat. Das wird sehr mühsam. Und trotzdem hat irgendwie jeder seine persönlichen Gründe, warum das und dies und Grund B und C und jetzt ist das passiert, jetzt kann er einfach nicht. Und da erlebe ich das, wenn ich jetzt sage, ja, aber Jesus sagt, du musst kommen, oder also ist jetzt Jesus wichtiger? Da erleben das Leute als Manipulation oder als irgendwie so, hey, das ist nicht die Kirche, wo sie dabei sein wollen. Ja, vielleicht bin ich da nicht treu genug, Jesus, aber ich glaube, das ist mein Gefühl, dass sich auch junge Menschen zu Generation Z, dass die sich schwer tun mit Commitment und ich irgendwie Wege finden muss, dass es ihnen Freude macht, sich einzubringen und dass sie dann bereit sind, irgendwie dabei zu sein.
Also ich bin so aufgewachsen, dass mir Leute in der Kirche gesagt haben, wenn du das und das nicht oder wenn du das tust, dann weint Jesus im Himmel. Also
Das
das musst du mal als Achtjähriger erleben, ja. Also dass du den emotionalen Zustand einer Gottheit in deinen Händen hältst, ja. Also das ist ein Riesendruck. Aber du hast Familie, ich weiß nicht, ob du hast du Geschwister, hast du
Ja.
ja. Dein Bruder, deine Schwester, deine Ehefrau, Eltern und so, du wirst denen immer sagen, du wirst gewisse Erwartungen an sie stellen, die sie nicht als Erwartungen negativ behaftet sein. Ich glaube, die Beziehungsebene ist diejenigen, die den Unterschied macht, ob eine Forderung etwas Repressives ist oder etwas Natürliches ist und so, ja. Und
Auf jeden
natürlich, wenn
Fall,
eine
ja.
Kirche von einer Distanz heraus dir sagt, ich erwarte das, 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 dann gibt es eine natürliche Abwehrhaltung. Aber wenn du eine Familie bist, ja, dann sieht die Sache völlig anders aus. Und so verstehe ich Kirche, ja. Wir sind alle in einem Boot, wir sind alle gleich, ja. Ich bin nicht der Produzent und du bist nicht der Konsument, sondern wir sind alle gleichberechtigte Wesen in einem Raum und so, ja. Und wir müssen uns jetzt organisieren, wie die Sache jetzt miteinander weitergeht, ja. Und an der Stelle erlebe ich das zumindest in meinem Kontext, dass das positiv wahrgenommen wird und nicht als abstoßend oder was weiß ich. Aber in dem Moment, wo man quasi aus einer überlegenen Position heraus Dinge einfordert, ich glaube, an der Stelle ist es verloren, ja. Da kann es nicht weitergehen.
Ich glaube, was spannend
Ja.
ist, sorry,
Ja,
vielleicht
sag.
dazu noch kurz als Gedanke. Ich war in der Gemeinde Pastor, wo die Gemeinde das Modell hatte, nicht Ernennungsausschuss, dann werden irgendwie die Listen aufgestellt, wer jetzt mitarbeiten darf oder wer jetzt was machen muss, sondern sie haben gesagt, einen Tag kommen sie alle zusammen und dann haben sie alle Positionen einfach offen, alle sehen das. Und dann gehen sie die Position durch und fragen, wer will da mitarbeiten. Und klar ist das jetzt nicht gemeindehandbuchkonform, aber was interessant ist an dem Gedanken, alle sehen, boah, wir haben so viele Aufgaben und irgendwie, wenn das alles leer bleibt, funktioniert die Gemeinde nicht. Und das zumindest war mein Gefühl. Ich war da jetzt nur 2 Jahre Pastor gewesen oder Prediger, aber ich fand es spannend, weil so ein bisschen mehr das Verständnis ist, boah, wir haben einfach viele Sachen, die gemacht werden müssen. Jeder muss irgendwo sich 2, 3 Mal eintragen, sonst funktioniert das Modell nicht. Das heißt nicht, dass ich das jedem empfehle, so zu machen, aber das Mindset ist, glaube ich, anders zu sehen, hey, da sind viele Aufgaben, da muss sich jeder irgendwie seinen Teil dazu beitragen.
Definitiv, definitiv. Marvin, die Kirche, ich sag mal jetzt nicht nur die Adventgemeinde, sondern die christliche Kirche in Deutschland, Schweiz, Österreich, deutschsprachiger Raum, ist ja zahlenmäßig auf dem ja, Absturz, sage ich mal. Also Hunderttausende von Menschen verlassen die organisierte Kirche. Es gibt hier und da mal so positive Entwicklungen. Wir wollen jetzt nicht prophetisch reden und so in die Zukunft schauen, aber mir würde schon interessieren, was deine Vision ist, sage ich mal, für Kirche in den nächsten Jahren, also zumindest in deinem Kontext, in dem du arbeitest, aber generell auch gesellschaftlich, wohin sich das alles entwickeln wird. Hat dieses Modell deiner Meinung nach Zukunft oder betreuen wir ein Auslaufmodell, was zum Scheitern verurteilt ist?
Also ich bin absolut kein Prophet, auch nicht von meiner Persönlichkeit irgendwie bei diesem Apest, von diesen apostolischen oder verschiedenen Gaben, die Alan Hirsch auch vorschlägt. Deshalb ist es schwer, eine Aussage zu treffen. Ich glaube schon, dass Gemeinde auch jetzt traditionell dieses Modell weiter bestehen wird. Wir werden sicherlich, und das tut mir leid, aber wenn ich so Statistiken anschaue, werden wir Gemeinden schließen müssen. Ich glaube auch, dass wir neue Gemeinden gründen können. Und für mich gibt es so generell eigentlich zwei Richtungen, die wir uns bewegen. Das eine ist ein bisschen so, das wäre so professioneller zu werden, einfach das Angebot noch weiter zu optimieren. Und das können halt große Kirchen, so ein bisschen, das wäre der Megachurch-Gedanke. Auch medial irgendwie eine Reichweite aufzubauen, die man einfach bekommt, Ich meine, wir sehen das auch jetzt im adventistischen Spektrum, was Influencer angeht, was gewisse Gemeinden vielleicht einfach eine Reichweite aufgebaut haben. Das wäre so die eine Richtung, die kostet aber Energie und auch Leute, die sich mitarbeiten. Die andere Richtung wäre für mich, und da sehe ich im Moment mehr Potenzial, und ich glaube, in die Richtung sind wir auch mit Ohana, also mit diesem Gemeindegründungsprojekt gegangen, simpler zu werden, einfacher, organischer. Also nicht komplexer zu werden, sondern ein einfaches Miteinander, eine Gottesdienstform zu entwickeln, die nicht 30 verschiedene Aufgaben braucht, die sich, ich sage jetzt mal, jeder einmal eine Stunde darauf vorbereiten müssen im Extremfall, sondern wo können wir miteinander teilen? Du hast vorhin gefragt, ich predige sicherlich oft und ich predige gar nicht mehr so oft. Ich liebe Predigen, das tut mir auch so ein bisschen weh, aber wir haben die meiste Form im Gemeindegründungsprojekt, ist ein Gespräch, ist eine Diskussion, wo jeder sich beteiligt, weil wir ein bisschen wegkommen wollen von diesem Konsumhaltung, von diesem jemand gibt jetzt dein Fastfood-Essen, dann freust du dich und gehst nach Hause, sondern gemeinsam wollen wir Sachen erarbeiten. Und dann ist das Gespräch halt so gut, wie sich jeder einbringt. Wenn sich die Hälfte nicht ins Gespräch einbringt, dann, ich sage es mal, ist auch, sind wir selber schuld. Und deshalb ist, glaube ich, für mich das eine Form, wo ich sage, da ist Zukunft drin, Gemeinde einfacher zu denken, simpler, organischer. Deshalb treffen wir uns in keinem Gebäude. Wir haben keine irgendwie, keine Stromkosten, Heizungskosten, keine Gebäudekosten. All das fällt weg. Das ist krass befreiend. Ich sage jetzt nicht, jede Gemeinde soll so werden. Ich glaube, das ist auch zum Teil nicht möglich. Aber es ist schon auch so eine, ja, eine Chance, die ich da sehe, an die ich davor in meinen 30 Jahren irgendwie noch nicht gedacht habe.
Ja, interessant. Also zwei Stränge, die du siehst. Auf der einen Seite die Professionalisierung, Optimierung von großen Kirchen, ja, wahrscheinlich in Ballungszentren, in großen Städten. Und dann auf der anderen Seite die Vereinfachung von Kirche. Also ich finde diesen Gedanken ganz interessant. Da gibt es dieses Buch Organic Church von Neil Cole. Der beschreibt genau so eine Movement in
Genau,
Amerika,
ja.
was finde ich auch interessant. Interessant, interessante Aussichten, und ich bin sehr gespannt, wohin wir gehen werden als Kirche, die für meine Begriffe definitiv ihren Platz in der Gesellschaft hat, schon allein kulturell eine große, große Rolle spielt, geschweige denn dann inhaltlich ja auf den Menschen bezogen. Marvin, wir kommen jetzt zum Schluss, und ich wollte dich nochmal fragen, dein Podcast, in welcher Reihenfolge wird er laufen, beziehungsweise wie oft wird er kommen und wann startet er eigentlich?
Das würde ich auch gerne wissen. Wir sind jetzt bei den ersten Aufnahmen dabei.
Okay.
Ich würde mich freuen, im April zu starten. Wahrscheinlich wird es realistisch eher Mai, Juni. Und wie oft wir die Sendung oder wie oft wir senden, ist auch noch nicht ganz fest. Vielleicht alle 2 Wochen, vielleicht auch eher alle 4 Wochen. Eine Sendung stellen wir ein Projekt vor und reflektieren so ein bisschen über das Projekt, über die Idee, Gemeinde zu denken, was wir davon mitnehmen können.
Ich bin sehr gespannt. Wir von Jesus und Pizza werden das auf jeden Fall verlinken, Werbung machen und es weiterleiten. Und ja, ich bin froh, dich kennengelernt zu haben und Menschen zu sehen, die sich viele, viele Gedanken darüber machen, wie sie Kirche zukunftsfähig machen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, Gottes Segen in all diesen Dingen, die du vorhast, für die weitere Zukunft.
Dankeschön. Das wünsche ich euch auch. Es war auch positiv zu erleben, euren Gottesdienst, eure Art, wie ihr euch vorgestellt habt bei der Innovation. Das war schon bewegend, inspirierend. Vielen Dank.
Freut mich sehr. Liebe Hörer von Jesus und Pizza, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Und wie gesagt, wir wollen jetzt demnächst sehr regelmäßig wieder starten mit den verschiedenen Podcasts. Die werden nicht alle mit religiösen Themen ausschließlich zu tun haben, sondern auch mit Lebensthemen, wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben. Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Kraft für die nächsten Tage und für die kommende Woche. Bleibt gesund. Und bis wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Alles Gute euch. Ciao.